Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Flow Consulting. Ich bin Annelie Gabriel und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen informiere ich Sie hier regelmäßig über aktuelle Trends, nützliche Tools und interessante Thesen rund um die Themen Change Management, Leadership und HR. Schön, dass Sie dabei sind. Wir reden heute Morgen über ein Thema Resilienz. Ich weiß, ihr beide, Dennis und Frank, und übrigens guten Morgen, ihr zwei.
Moin, moin.
Habt ein bisschen unterschiedliche Auffassungen dafür und deshalb haben wir gedacht, das ist für einen Podcast irgendwie eine gute Ausgangssituation, um Sichtweisen auf das Thema deutlich zu machen. Und wir legen los. Ich bin übrigens gespannt, ob ich zwischendrin noch zu Wort komme. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man mich nicht mehr hört, dann ist es einfach, weil die beiden ihre Gedanken vertieft austauschen und ich überhaupt nichts dazu beizutragen hätte. Ich fange mal an mit dir, Dennis. Resilienz ist ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt. Du beschäftigst dich schon lange damit. Wie bist du denn dazu gekommen?
Erstmal danke für die Einladung und die Vorwarnung, dass Frank und ich wahrscheinlich unterschiedliche Perspektiven haben. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich uns nicht wild streiten. Wir werden schon einen Weg finden, uns konziliant miteinander auszutauschen. Wir werden sicherlich unterschiedliche Blickweisen mitbringen, weil ich tatsächlich bei dem Thema von der individuellen Schiene aus denke und ich würde mal unterstellen, Frank wahrscheinlich eher von der Organisationsebene aus denkend, aber wir werden uns schon treffen in der Mitte irgendwie, bin ich mir sehr sicher. Ich bin tatsächlich ausgebildeter Resilienztrainer und habe viele Monde damit verbracht, mich auch mit dem Entspannungstechniken und so zu beschäftigen. Habe einen Podcast Traumbilder, der Menschen in die Entspannung führt. Und immer wenn ich dann die Kommentare lese, die da so drunter stehen, oder wenn mir Menschen E-Mails schreiben, dann sehe ich, wie hoch das Bedürfnis ist, sich stark zu machen für entweder anstehende Krisen oder wenn man mittendrin steckt. Mhm. Und wenn ich mir so die HörerInnen-Zahlen anschaue, im Backend von so einem Podcast sieht man ja mal so ein bisschen, wie Menschen so dazukommen und ob es da mehr werden und so und ja, wann das so passiert ist. Und ich kann wirklich an der Kurve genau, ich kann die über die Corona-Kurven legen. Mhm. Der Podcast startete und mit jeder Corona-Kurve, eine neue Virusvariante, irgendwas passierte, ging quasi die nächste Welle hoch. Das Ding wuchs quasi pro Krise ein Stückchen in der HörerInnenschaft mit. Und je mehr Krise, desto mehr Menschen hören zu. Also scheinbar gibt es ein hohes Anspannungspotenzial in der Gesellschaft. Und diese Entspannungsdinger sind ja eher so ein bisschen wie, nimm mal ein Aspirin, entspann dich mal. Das ist aber nicht wirklich das, worum es geht, sondern es geht eher darum, sich selber vorzubereiten auf Situationen, die anspannend sind. Und da setzt quasi die Resilienzarbeit ein. Und deswegen finde ich das auch spannend und merke immer wieder in jeglichem Kontext, wie viel Bedarf da ist.
Bist du im Lauf deiner Beschäftigung mit dem Thema selber gefühlt resilienter geworden?
Das ist immer so ein bisschen die Frage, ob es auch Lehrer gibt, die ihre Kinder verkorksen und Ärzte, die rauchen. Ja, manchmal. Es ist tatsächlich immer, man weiß viel, aber es heißt nicht, dass man es immer gut kann. Es gibt immer weitere Faktoren, mit denen man da kämpfen muss. Hm. Das echte Leben zum Beispiel. Aber das Bewusstsein für die Zusammenhänge hilft ungemein. Hm. Nicht alle Fehler viermal zu machen, sondern vielleicht nur zweimal. Ja.
Frank, bei dir, also wenn du das Thema Resilienz hörst, was passiert da bei dir im Kopf? Wie denkst du drüber?
Naja, auch ich bin ausgebildeter Resilienztrainer. Ich habe Elektrotechnik studiert, Energiewirtschaftssysteme.
Jetzt kommst du von der Materialseite.
Und Resilienz ist mir in den 1980er Jahren zum ersten Mal begegnet, als es nämlich darum ging, resiliente Energieversorgung zu konzipieren. Das heißt, solche Systeme zu erstellen, die nicht komplett in sich zusammenbrechen, sondern wo die Grundfunktionen zumindest erhalten bleiben. Also sozusagen mal ganz platt gesagt im Krankenhaus, dass zumindest das Dieselaggregat noch läuft, wenn die kommunale Stromversorgung zusammengebrochen ist. Da ist mir der Begriff Resilienz zum ersten Mal begegnet. Und ich fand spannend, dass bei einem Kommilitonen, der Werkstofftechnik studiert hat, der Resilienz völlig anders verstanden hat als ich. Also bei mir war es sozusagen das Sicherstellen der Grundfunktionen. Und der Werkstoffwissenschaftler, der hat das ganz, ganz anders definiert, nämlich das Wiederherstellen der Ausgangsposition oder der Ausgangsfunktion. Er hat das eher im Sinne verstanden von Da ist irgendwas verbogen, in Anführungszeichen. Jetzt sollte es wieder in den Ursprungszustand zurück, also auf 100%. Und ich habe Resilienz immer ganz, ganz anders verstanden, aus der Energiewirtschaft her. Nämlich, da bricht etwas zusammen und es soll nicht Richtung Null gehen. Und das jetzt übertragen, ich meine, wir reden jetzt wahrscheinlich nicht über Material- und Energiewirtschaft, nehme ich mal
nicht
an.
Nicht vorrangig, ne?
Das jetzt übertragen auf das, was als Resilienz zurzeit verstanden wird, ist mir unklar, welcher der beiden Resilienzbegriffe denn für die derzeitigen Resilienztrainings übertragen und genommen wird.
Frank, ich kann dir ja quasi da helfen, dass ich bei deinem Kollegen bin. In meiner Ausbildung war das Erste, was sie mir erklärt haben, das, was wir machen, das Wort Stress zum Beispiel, kommt aus der Materialforschung. Denkt mal ja nicht, das kommt aus der Psychologie, sondern es kommt davon, dass irgendeiner Druck auf ein Material ausübt, das verbiegt sich und irgendwann reißt es. Oder es hat eine Elastizität und es schnallt zurück. Wenn es reißt, dann war zu doll der Druck, dann ist das kaputt und dann gehst du eher in Richtung Therapie und Coaching und Nachsorge. Wenn es wieder zurückschnallen soll, dann musst du quasi dieses Material so stärken oder so beschaffen, auswählen, damit das das auch tut. Und da bist du in der Präventivarbeit und dann bist du wahrscheinlich eher bei der Frage von was für Material, nämlich wie viel Druck darf da drauf, an welchen Punkten muss ich Maßnahmen ergreifen und so weiter, damit es nicht sich verformt und dann zurückkommt in den Ausgangszustand. Die werbetreibende Wirtschaft in diesem Bereich, die gibt's ja auch, die sagt dann, danach kommst du stärker aus der Krise raus, als du reingegangen bist. Das halte ich für so ein bisschen, schön wär's, wenn's so ist, aber erstmal bin ich ja froh, wenn alle heil wieder rauskommen.
Na gut, es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit, dass nämlich eine Stange, die ich biege, nicht bricht und auch nicht, dass die Stange wieder in den Ursprungszustand zurückkommt, sondern dass sie in dem verbogenen Zustand bleibt. Dann wäre sie dann, also dann hätte sie ja dem Stress des Biegens zumindest standgehalten, nicht brechen. Aber sie bleibt verbogen.
Übertragen auf Menschen irgendwie ein merkwürdiges Bild.
Ja, das, genau da fängt es nämlich an, merkwürdig zu werden. Und dann ist nämlich die spannende Frage, ob diese Stange diesen Stress des Biegens ausgehalten hat. Meines Erachtens hat sie, weil sie ja nicht gebrochen ist. Sie ist verbogen, also sie hängt da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Dann ist sie gegenüber diesem Stress widerstandsfähig, Fremdwort resilient gewesen, bleibt aber verbogen. Für diese Stange brauche ich kein Resilienztraining. Ich lasse sie verbogen. Also es ist ja nicht nur nach dem Motto brechen und in den Ursprungszustand. Es gibt ja auch noch die ganz, ganz vielen Grauschattierungen dazwischen. Und solange es nicht bricht, ist es resilient. Also jetzt fängt es ja an, zynisch zu werden, wenn ich das auf Menschen übertrage.
Ja, genau.
Extra, genau, absichtlich jetzt diese Analogie, was heißt Resilienz?
Dennis?
Ich glaube, der Punkt ist, das ist eine Aufgabenteilung in dieser, sagen wir so, ein Mensch hat schwierige Situationen zu bewältigen und geht damit irgendwie um. Und da gibt es verschiedene Menschen, die da verschiedene Zugangswege zu helfen. Das vorher, mittendrin und nachher. Und der verbogene Mensch, der quasi anders ist, als er eigentlich sein sollte, nämlich also gegen seine Neigung, gegen seine Persönlichkeit, gegen sein, wie er mal war, durch Fremdeinwirkung verbogen zu sein. Sowas gibt's ja. Es gibt ja Menschen, die sind, die biegen sich im Alltag so hin, damit sie irgendwie das schaffen. Ja. Und die Frage ist, ist das eine wirkliche Verbiegen oder ist das nur ein zu erwartendes irgendwann mal Brechen? Ich bin jetzt kein Psychologe, will auch nicht so tun, aber jemand, der quasi ewig gebogen ist, wird irgendwann an den Punkt kommen, dass er sagt, ich halte das mit dem Gebogensein nicht mehr aus. Da muss jetzt einer mich wieder irgendwie, mir wieder helfen, zurück in einen Zustand zu kommen, dass ich mich zumindest annähernd meinem Ursprungszustand annähere oder einem Wunschzustand. Dann bist du aber eher an dem Punkt des Wiederherstellens durch Fremdhilfe. Und die Logik von der Resilienzarbeit ist ja im Prinzip eher, dass ich im Präventivbereich die Leute so weit hinkriege, dass sie nicht so sehr verbiegen, dass sie nicht von alleine wieder zurückfinden. Das ist natürlich nicht immer möglich, gar keine Frage, wie alles andere. Auch eine hoch ausgebildete Therapeutin kriegt nicht jeden Menschen wieder hin. Es hängt dann davon ab, wie viel Traumata, wie viel Krise, wie viel Erleben da eingewirkt haben. Deswegen muss man da aufpassen von Heilsversprechen. Wichtig ist das Mindset, dass man im Vorfeld sich selber vorbereitet, da kann was kommen, da wird was kommen, ich stärke mich, ich bereite mich vor wie so ein gute Sportlerin, Sportler, bevor es losgeht. Und wenn ein System weiß, dass es Stress auslöst, wie eine Firma, wie eine Organisation, dass man auch da präventiv schon überlegt, was können wir tun, damit unsere Leute nicht in diesen dauerhaft gebogenen Zustand kommen. Dass man sich mal biegen muss, dass man sich mal strecken muss, gehört ja zum Erwachsenenleben nur leider mal dazu. Die Frage ist, wie komme ich denn da wieder heil raus? Und sind alle darauf vorbereitet, Organisationen wie Personen?
Also ich würde im weiteren Verlauf gerne wirklich diese zwei Perspektiven nochmal gucken. Also auf der einen Seite von dir, Dennis, was kann ich selber tun? Vielleicht in kurzen Stichworten. Mehr kann man ja dann in anderen Quellen nachlesen, aber auch mit euch beiden nochmal überlegen, was können Führungskräfte tun in Organisationen, dass es eben nicht zu diesem Bruch kommt. Und was kann ich generell in Organisationen, worauf müsste aus unserer Sicht als Beraterinnen und Berater geachtet werden, dass es in Organisationen vielleicht gar nicht erst so weit kommt, dass es so schwierig wird, dass die Leute sich verbiegen müssen bis hin zum Brechen. Frank, was ist denn so der kritischste Moment für dich, wenn du über Resilienz in Organisationen oder so im Arbeitsleben nachdenkst? Was ist so die Hauptkritik außer diesen Begrifflichkeiten, von denen du gesagt hast, da musst du erstmal Klarheit haben?
Also erstens, nee, also einer der Punkte ist genau diese Begrifflichkeit. Dennis hat eben an zwei Stellen gesagt, das hinzukriegen. Also ne, als Resilienztrainer, als Therapeutin oder als wer oder was auch immer. Das hat ja auch etwas mit sozusagen Zurückbiegen in Anführungszeichen zu tun. Also da wird an den Menschen hin und her gebogen. Das ist das eine. Und das zweite, als Dennis eben seine Gedanken ausführte, war, und da kommst du dann, Annelie, doch ins Spiel, ist nicht Personalentwicklung ein ständiges Hin- und Herbiegen am Menschen? Und nach dem Motto, und wenn ich zu viel oder eine zu gravierende oder zu viel überfordernde Personalentwicklung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreibe, ob die dann über kurz oder lang im Resilienztraining landen. Einige
Weil
halten
ich
es
sie
auch.
ständig versuche, passend zu machen für das, was
Ja,
jetzt gefordert ist, meinst du?
genau. So, das ist diese Deckel auf Topf-Analogie und so weiter, ja. Ja, irgendwann sagt, glaube ich, jeder Mensch, das ist eine Frage des Aushaltens. So, jetzt aber langsam mal Schluss mit lustig, da mache ich nicht mehr mit. Beziehungsweise diejenigen, die dieses Stoppschild nicht aufstellen, also es zwar für sich merken, aber aus welchen Gründen auch immer, dieses Stoppschild da nicht hinstellen, dass die dann irgendwann wirklich vor die Hunde gehen. Also das sind die zwei Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Und es gibt für mich drei kritische Fragen. Erstens, Resilienztraining kommt aus der Traumata-Forschung. Inwieweit ist das überhaupt auf nicht traumatisierte Menschen, sondern nur in dicken Anführungszeichen gestresste Menschen übertragbar? Ja, also die Anführungszeichen des nur sind mir ganz, ganz wichtig. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist Resilienztraining nichts anderes als alter Wein in neuen Schläuchen? Ja, vor 15 Jahren hieß das Stressmanagement und Training, vor 7,5 Jahren hieß das Achtsamkeitstraining und jetzt machen wir dasselbe nochmal. Häufig verballhornt mit irgendwelchen Kommunikationstrainings. Und der dritte Punkt ist, und da hatte Dennis schon die Spur eben gelegt, da würde ich aber noch weitergehen, was nämlich die organisatorischen Zumutungen angeht, inwieweit all diese Dinge, Selbstmanagement, Achtsamkeitstrainings, Resilienztrainings und so weiter, doch nichts anderes sind als die Individualisierung von organisatorischen Defiziten. Die Organisation kriegt es nicht gebacken mit der Agilität, ja, sagt nach außen digitale Transformation, Agilität, nach innen ist Chaos in Laos. Und statt dass die Organisation mal vernünftig agile Prozesse nicht nur aufschreibt, sondern auch lebt, bekommen die Kolleginnen und Kollegen ein Resilienztraining, damit sie dieses beliebige Chaos aushalten.
So, jetzt habe ich gerade schon, weil wir ja die Kamera natürlich eingeschaltet haben, Dennis oft körpersprachlich reagieren sehen, aber er
Na,
hat sich noch zurückgehalten.
ich hab hier so einen Knopf.
Feuerfrei.
Ich habe hier so einen Mute-Knopf, weil immer ich das Gefühl habe, ich bin dran, drücke ich da drauf und wenn dann noch was kommt, dann mache ich wieder aus. Deswegen, ich versuche mich technisch anzupassen. Also, wo anfangen, wo aufhören? Also, sagen wir mal, einmal würde ich gerne eine, ja, so ein Sprachheini, ne, so ein Sprachdödel, ein Kommunikationsmensch. Also, das heißt, ich mag das Wort Human Resources nicht, aber ich mag den Gedanken der Resources of Humans. Das heißt, also das eine ist ja die Verwendung von Menschen in Form als, also als Ressource, als Arbeitsmittel, als Maschine, als irgendwas. von anderen. Das heißt im Prinzip, eine Firma sagt, du bist mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin und ich darf dich einsetzen für folgende Aufgaben und deswegen bist du eine Ressource. Das kann man betriebswirtschaftlich rechnen, denken, wie auch immer. Ich habe da mal meine Fragezeichen, ob das so der richtige Ansatz ist. Was aber auf alle Fälle alle wissen müssen, ist, dass einzelne Menschen begrenzte Ressourcen haben. Das heißt, der Mensch hat Ressourcen oder der Mensch ist eine Ressource. Dieser Gedanken, diese Spreizung muss dahinter stehen, einmal, um auch ein bisschen zu verstehen, worüber wir reden. Weil eine Firma, wie Frank sie beschreibt, oder eine Organisation, wie Frank sie beschreibt, die Menschen quasi ausschließlich als Ressource sieht, muss für sich einfach halt überlegen, wie lange hält die oder kann ich die austauschen? Dann ist es dem Organisation egal, wie es der Person dabei geht. Wenn sie aber darüber nachdenkt, was für Ressourcen haben die Menschen, die hier arbeiten, was für Fähigkeiten, was für Widerstandskräfte gegen Stress, Widerstandskräfte gegen Veränderungsdruck, der passiert. Wenn ich dieses Bewusstsein dafür habe, dass es eigentlich darum geht, mit den Menschen, die hier sind, so sorgsam umzugehen, dass sie nicht verbrannt werden, sondern einen Beitrag leisten können und am Ende auch heil wieder rauskommen aus dem Werkstor, um in alter Sprache zu sprechen, dann haben wir schon mal einen Schritt geschafft. Weil es geht tatsächlich an dieser Stelle häufig sprachlich und auch werblich, weil natürlich auch Leute rumlaufen, die Resilienztrainings verkaufen wollen und das auch wichtig finden und die auch Bücher sozusagen zum Thema publizieren und so weiter. Das ist ja eine ganze auch Marketing-Geschichte, die dahinter steckt. Und da wird ganz häufig gesagt, du musst dich stark machen. Die Welt ist anstrengend, die Welt ist schlimm und du musst dich jetzt stark machen. Die Welt ist definitiv anstrengend und es wäre auch gut, wenn man sich stark macht, aber man ist nicht alleine in der Verantwortung dafür. Es ist zumindest meine Haltung. Ich glaube, es gibt da drei Ebenen. Es gibt da die Ebene der eins, der individuellen Vorbereitung für Stresssituationen, des Umgehens damit. Die zweite Ebene ist, dass eine Organisation wie eine Firma, wie eine NGO, wer wo auch immer Menschen zusammenkommen in einem System, dass es da Voraussetzungen geben muss, damit die alle in diesem Bereich die eigenen Kräfte nicht überdehnen. Und dann braucht es sowas wie eine gesamtgesellschaftliche Sicht drauf, wie gehen wir eigentlich überhaupt miteinander so um? Und reden wir tatsächlich von Individuen, die das Recht haben, nicht verbogen zu werden? Und was müssen wir tun, damit das auch nicht passiert? Und das ist tatsächlich eine Frage von Politik, von gesellschaftlichen Verhandlungsprozessen, die da wesentlich größer sind. Das heißt, diese drei Ebenen müssen ineinander greifen. Und ich habe momentan ein bisschen den Eindruck, und ich glaube wahrscheinlich, also Frank musste mir widersprechen, aber dass es häufig bei den Einzelpersonen abgekippt wird. Dass Organisationen so ein bisschen drüber reden, dass man das mal machen müsste, aber man hat ja so ein Training gekauft bei irgendwem und dass die Gesamtgesellschaft da eigentlich in Wahrheit, außer besorgt zu gucken, nicht wahnsinnig viel für tut. Also neben dem Krankenkassen, die natürlich einen großen Beitrag dazu leisten, weil auch da gibt's ja bezahlte Angebote von uns allen bezahlt als Gesellschaft, aber dass das ein strategischer Gedanke in der Politik ist, dass das für die Gesellschaft wichtig ist, habe ich bisher noch nicht entdeckt. Vielleicht habe ich was übersehen, kann ja sein.
Die gesellschaftspolitische Schiene, die würde ich mal wirklich außen vor lassen, weil wir in unserer Arbeit mit denen ja eher wenig zu tun haben. Sondern mir geht es wirklich um die Organisationsebene. Wir von Flow, und das ist ja nun auch seit 30 Jahren kein Zufall, dass wir Personalentwicklung und Organisationsentwicklung miteinander verschränken. Und das recht erfolgreich. Und bevor ich Resilienztrainings anbiete für Leute, die ich zu sehr verbogen habe, dass sie es nicht mehr aushalten und die vielleicht schon gebrochen sind, sollte ich mir als Organisation doch vorher dreimal überlegen, im Sinne von Vorbeugen ist besser als heilen, wie ich organisatorische Prozesse, wie ich organisatorische Strukturen einführe. Und auch nachher umsetze und auch möglichst beibehalte, damit meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Resilienztrainings gar nicht erst nötig haben. Für mich ist die Nachfrage nach Resilienztrainings so etwas wie eine Pandemie, die du eingangs, Dennis, gebracht hast, die lasse ich mal ganz kurz vor der Klammer. Für mich ist die Zunahme von Resilienztrainings ein Alarmzeichen, nämlich ein Alarmzeichen, dass in Organisationen etwas nicht stimmt. Und bevor ich an den Symptomen, nämlich an dem einzelnen Menschen in Anführungszeichen rumdoktere, versuche ich doch lieber mal an die Ursachen zu gehen, Das ist der rein technische Zugang. Und der psychologische Zugang ist, sobald ich Resilienztrainings anbiete, individualisiere ich damit das Problem und die in Anführungszeichen Schuld wird zumindest auf der symbolischen Ebene von der Organisation auf die Person übertragen. Und dagegen habe ich was.
Kann man Organisationen resilienter machen? Du sagst Prozesse analysieren, alles klar. Gibt es noch einen anderen Weg? Also was könnten wir als Flow anbieten?
Ja, also wenn ich mir quasi die beiden Überschriften von Flow angucke, einmal Leadership und einmal die Frage von Change, Gestaltung, Begleitung, Beratung. Das heißt, diese beiden Punkte, wenn man die zusammenbindet, also Leadership-Aufgabe, wie gehe ich mit meinen Menschen um, wie führe ich sie gut durchs Arbeitsleben oder durch die Welt, in der sie agieren. Dann habe ich verschiedene Brillen auf, um gewisse Hilfestellungen zu geben oder auch Rahmen zu setzen. Das Gleiche gilt für die Frage von Veränderungsprozessen. Frank hat vorhin gesagt, also scheinagile Prozesse oder die eher Chaos sind oder unklar ist, warum eigentlich und wo geht's hin und was soll das eigentlich und warum ist das so komisch alles hier? Das sind dann Frage von vernünftigen Change-Prozessen. Also das heißt, diese beiden Dinge müssen stehen. Das heißt, diese beiden Säulen, wenn die gut funktionieren, hast du den Bereich des Bedarfs nach Resilienz massiv gesenkt. So, das ist schon mal richtig und wichtig, weil je mehr da gut läuft und Flo da sozusagen helfen kann und Unternehmen das hinkriegen, umso besser, weil dann brauchst du den anderen Kram weniger. Ich glaube, auf Null kriegst du es damit nicht. Also, und die Frage des Nulls, da bin ich dann wieder ganz bei der individuellen Brille. Es gibt auch Menschen, die im Unternehmen, auch wenn alles richtig läuft, immer noch es nicht hinkriegen, weil mehrere Faktoren zusammengreifen. Das ist der Klassiker. Wo kommt denn dein Burnout her? Kann ich nur sagen, ist, haha, wie viele Antworten willst du haben? Wir haben da 12 oder so. Weil das ist nie monokausal. Also solche psychische Belastung und Krisensituationen, die ein Mensch aushalten muss, sind nie monokausal. Und die Frage ist, wie viel kann ein Unternehmen da beisteuern? Und wie viel musst du als Individuum beisteuern? Was hat deine Familie im Kontext und so weiter? Das ist halt sehr breit. Und wenn ein Unternehmen sagt, wir machen das mit dem Leadership richtig, wir machen das mit dem guten Projektmanagement, mit dem guten Change Management, alles richtig. Aber wir haben immer noch Leute im Laden, denen geht's nicht gut, die brauchen Hilfe, brauchen Unterstützung. Dann ist quasi das hier so ein Brückending, was ein Unternehmen, was dich für mehr verantwortlich fühlt als nur gute Prozesse. Das menschliche, familienartige Denken mit den Menschen, mit denen man zusammenkommt, dann ist das ein wichtiger Bereich, wo man auch was tun kann. Es gibt so ein paar Standardbegriffe, die so rumfliegen in dem Bereich Resilienz. Und wenn man sich die anschaut, dann kann man die auch hochrechnen auf Unternehmensplanung. Also so Sachen wie Lösungsorientiertheit anstatt Problembeschreibung oder Optimismus statt Pessimismus, eine Opferrolle verlassen. Das heißt, ich mache was, anstatt es wird was mit mir gemacht. Verantwortung übernehmen, Dinge akzeptieren, die man nicht verändern kann, Netzwerkorientierung, mit Menschen im Netzwerk, in Systemen gemeinsam agieren, nach Stärken und Schwächen verteilt, nach Kompetenzen verteilt und eine Zukunftsplanung zu gestalten. Das sind alles Begriffe, die aus der individuellen Resilienzarbeit kommen. Die klingen aber alle auch so sehr stark nach etwas, was ein Unternehmen, eine Organisation denken und können muss. Das heißt, da gibt es eine Sprache, die verbindet. Und das könnte so eine Lösung sein, dass man aufeinander hört und überlegt, was kann ich füreinander tun?
Und das klang phasenweise jetzt auch fast nach dem, was man ja oft auch in irgendwelchen Leitbildern liest oder so, ne? Also wenn wir in Organisationen kommen, dann hast du ja dieses, wir suchen nicht nach Fehlern, sondern wir, oder nach Schuldigen, sondern wir übernehmen die Verantwortung gemeinsam und. Und das steht dann auf den Pappen und alle
Dann
Mitarbeiter
kommt
gucken drauf und sagen, ach, wäre ja schön.
jetzt der Frank mit dem Hinweis zum Thema Unternehmenskultur.
Genau.
Die man nicht aufschreibt, sondern leben muss, damit sie funktioniert, dass sie sich
Ja,
entwickelt.
genau. Und genau, und den Ball greife ich gerne auf und auch zu dem, was Annelie vor irgendwie 2 Minuten in Anführungszeichen angemahnt hat. Nämlich, wie können wir auf Organisationsbasis vorgehen? Ja, ich hatte da als einen ersten Stein mal Prozessmanagement und Ähnliches ins Wasser geworfen. Wir haben seit mehreren Jahren in unserem Portfolio auch schon mehrfach angewendet, das, was wir digitalen Reifegrad nennen. Also eine Organisationsanalyse in Bezug auf den Stand, den Status quo einer Organisation, was die Herausforderung der digitalen Transformation angeht. Und dazu gehört nicht nur die Frage von Agilität, das als kleinen Nebensatz. Und mit genau diesem Instrument können wir recht punktgenau bestimmen, wo eine Organisation am meisten in Anführungszeichen Stress hat. Man kann es auch Defizite nennen. Das heißt, wo die größten Baustellen für diese Organisation sind. Und wenn eine Organisation beginnt, strukturiert und planvoll und mit einer einhergehenden Analyse, zum Beispiel mit unserem digitalen Reifegrad, mal herangeht und sich anschaut, wo sind denn eigentlich unsere großen Baustellen und die dann angeht, dann dürfte das passieren, was Dennis eben genannt hat, dass nämlich die Nachfrage nach Resilienz hoffentlich sinken wird. Sie wird nicht auf Null gehen, völlig klar, aber sie wird sinken. Und ich hatte eben ja die Zunahme von Resilienztrainings als Alarmzeichen, letztlich als ein Indikator betitelt. Und durch ein gutes, nicht nur Change Management, sondern vorher auch erstmal durch eine gute, ich nenne es mal Baustellenanalyse, also unser digitaler Reifegrad. Ja, da bekomme ich recht gute Informationen darüber, wo die Organisation Nachholbedarf hat. Und dann gehen wir doch das erstmal an. Und die Resilienztrainings, die sollten eine absolute Minderheit bleiben für diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer mit dem Tempo oder mit den Inhalten, oder mit den Kontextbedingungen, aus welchen Gründen auch immer, nicht zurechtkommen und sich verbogen fühlen. Und alle anderen, hurra, wir gehen auf die Baustelle. Und es ist auch klar und auch nachvollziehbar für alle, warum die folgende Baustelle unsere nächste Baustelle ist.
Damit
So,
bin
und
ich
das
wieder
ist
beim
dann.
Thema Kommunikation, was
Nee,
Dennis ja.
wir sind beim Thema Kommunikation, aber Kommunikation ist nur die Oberfläche. Der Hintergrund ist, eine saubere Analyse zu fahren und Maßnahmen verbindlich und verlässlich nicht nur anzukündigen, sie dann auch umzusetzen unter Bereitstellung entsprechender Ressourcen, wenn es eine Organisation für notwendig erachtet. Ja, blöd ist natürlich nur, irgendwelche Baustellen herauszuposaunen, keine Ressourcen zur Verfügung zu stellen und die Leute ständig gegen die Wand laufen zu lassen. Das macht mürbe.
Und Gründe nicht zu liefern und nicht mit den Leuten zu reden, habe ich
Und
jetzt
so
gerade
weiter.
wieder
Ja,
gehabt.
gut.
Ja,
Aber
erlebst du dann?
bevor ich über Kommunikation rede, sollte ich ja
Klar.
vorher mal darüber reden, welchen Inhalt ich denn kommunizieren
Genau.
möchte. Das hätte ja
Da
was.
liegen wir beieinander.
Ja.
So, also irgendwie habe ich gerade den Eindruck, das Nicken hat zugenommen hier bei der Aufnahme. Und Dennis, du hattest es ja schon angekündigt, vor ungefähr 20 Minuten,
Ja, ist bei so
was
einem
das Verbindende
Audioformat.
wahrscheinlich überwiegt.
Ja, es wäre auch komisch, wenn nicht. Also es
Oder?
ist ja schon so, dass wir unterschiedliche Brillen aufhaben, aber durchaus, also nicht nur im echten Sinne,
Im
sondern
wirklichen
auch
Sinne,
im wirklichen. Wir haben alle drei Brillen heute auf.
ja.
Aber es ist natürlich schon so, dass es ein gemeinsam gedachtes Universum ist, was wir uns da anschauen. Ne? So, und da gibt es verschiedene Elemente, die man mal heraushebt und wichtiger nacheinander. Ich bin bei Frank total dabei. Ich habe nur einen Punkt, den ich sozusagen einmal rausheben möchte, die Frage der ist erstmals. Ne? Also muss erstmal meine Prozesse in Gang kriegen, bevor ich darüber nachdenke. Das ist von der Unternehmenssicht und der Organisationssicht her richtig. Die Frage ist, ob das für das einzelne Individuum noch geht. Oder ob man dann sagen muss, nee, warte mal, wir sind dabei, wir haben das kapiert, wir machen da was falsch. Das ist ja schon mal ein Riesenschritt, wenn eine Organisation das für sich hinkriegt, ehrlich zu benennen und sagt, okay, dann jetzt mal ran. Aber es gibt halt Leute, die sind im Jetzt und müssen im Jetzt irgendwas hinkriegen. Und sei es als Brückentechnologie, sagen wir es mal so, um sozusagen für den Punkt, wenn der Laden so läuft, wie er laufen soll, dann sozusagen die Zeit überbrückt zu bekommen. Oder wenn es aus anderen Gründen heraus nicht geht mit dem Mithalten. Also ein Punkt rausgegangen, Akzeptanz ist so ein unfassbar komisches Wort, weil es klingt so nach Aufgeben. Nach dem Motto, ja, dann halt nicht. Ne? So, das heißt erstmal, aber in Wahrheit heißt es ja nichts anderes, als zu analysieren, was kann ich verändern, was muss ich mitgestalten und welcher Teil, da könnte ich jetzt unendliche Energieressourcen reinstecken, ohne was zu verändern. wenn sowas ist wie in Deutschland gilt der Euro und ich finde das doof und dann könnte ich mich ganz doll bemühen, dass ich den Euro nicht gut finde, hilft mir aber nichts, um ein völlig absurdes Beispiel rauszugreifen, dann muss ich das akzeptieren, weil sonst verbrenne ich da sinnlos Energie. Und so ist es halt auch mal im Arbeitsleben. Es gibt Dinge, die kann ich verändern und da sollte ich mich auch bemühen, selber in den Fahrersitz zu kommen und zu schauen, dass ich es gestalte. Aber es gibt Bereiche, die sind einfach gegeben und die kann ich dann nicht verändern. Und mich dann aufzureiben, dann habe ich sozusagen sinnlos Kraft auf den Platz gelassen. Und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, ist ein Teil der Resilienzarbeit. Wo stecke ich die Energie rein? Was kriege ich da potenziell bei raus? Ich kann auch Energie in Pessimismus investieren. Bringt mir aber nichts. Wenn ich aber weiß, dass ich meine Energie in Optimismus stecken soll und das für mich auch hinbekomme, fällt es mir leichter, im Alltag gut klarzukommen. Und allein das ist ja schon mal ein Schritt, der weit ab von allen Krisenpräventionsgesprächen Menschen schon mal besser durch den Alltag kommen lässt.
Zwei Anmerkungen dazu. Erstens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eben kein Werbeblock, dass wir Resilienztrainings für die AfD machen, was eure Abschaffung angeht.
Nein.
Zweitens, nein,
Wir
genau.
sind schon wieder einig, verdammt.
Sowas aber auch, Dennis. Und zweitens, ja, einverstanden, Brückentechnologie. Solange diese Brücke keine Dauereinrichtung ist für alle. Also, du hast ja diese Brückentechnologie Resilienztraining begründet damit. Naja, es gibt Organisationen, die haben ihre Belegschaft mittlerweile schon so malträtiert, dass die zu 95% resilienztrainingsreif sind. Und wenn wir jetzt erst darauf warten würden, dass sich diese Organisation verändert, dann wäre das für die im besten Wortsinne Betroffenen. An der Stelle ist das Wort wirklich wahr. Dann wäre das unhaltbar und unzumutbar. Ja, nur bitte, dann muss die Organisation aber eiligsten Schrittes sehen, dass sie diese Zumutungen drastisch herunterschraubt. Ich kenne in Anführungszeichen Brückentechnologien, die zu einer Dauereinrichtung wurden, weil die Bearbeitung der Ursache damit nicht mehr so dringlich war. Das ist dann die Organisationspsychologie und das hat dann auch was mit Organisationskultur zu tun, um der Erwartung jetzt endlich gerecht zu werden. Und also bitteschön, dann beides. Und Hauptschwerpunkt ist Organizational Change.
Okay.
Bin ich ganz bei dir. Das heißt im Prinzip, wenn ich das jetzt, also Frank, erlaub's mir, wenn ich jetzt sage, wir brauchen keine Betriebssportgruppen mehr, weil die Leute sind ja alle schon fit, weil sie woanders schon fit sind oder so weiter. Das heißt also, die Frage, die Förderung der Unternehmensgesundheit durch Betriebssport wäre ja im Prinzip auch eine Art, ich beuge Rückenschäden vor. So, ich hoffe, mein Bild wird jetzt nicht zu sehr überdehnt. Also bremst mich, wenn es zu weit läuft. Aber
Ja,
die
ich
Frage ist,
glaube,
ne?
Betriebssportgruppen haben einen anderen Hauptzweck.
Ja, nämlich zum Beispiel die Netzwerkorientierung, die auch Teil der
Genau, so ist
Resilienzarbeit,
es.
die ein Teil der Resilienzarbeit ist. Eingebunden sein in ein soziales Netz von anderen Menschen, mit denen man gemeinsam Dinge teilt, tauscht, sich austauscht, wie auch immer. Das heißt also auch diese Maßnahmen, selbst wenn sie nur zur Unterstützung des generellen Klimas eines Unternehmens da sind. Wenn man es gar nicht über die Krisenkiste denkt, sondern wirklich nur sagen, dann sind wir alle besser drauf, uns geht's besser, wir kommen besser miteinander klar, wir sind fitter für den Alltag. Auch das
Genau.
hätte schon eine Wirkung. Also man muss es vielleicht, also
Ja.
die körperliche Vorbereitung auf ein anstrengendes Leben. Also schlaf ordentlich, mach ein bisschen Sport, ernähre dich gesund. Das würde ja jeder sagen und keiner würde widersprechen. Bei dem Punkt, bereite deine Psyche darauf vor, dass du gut durch den Alltag kommst, gibt es immer die große Diskussion, braucht es das oder wer soll es denn tun und warum ist man dann selber schuld oder auch das oder ein Unternehmen? Ich würde das versuchen, in einen Normalzustand zu bringen, wenn es irgendwie geht. Dass die Frage von psychischer Gesundheit genauso normal läuft wie gesunde Ernährung und Sport. Und wenn man dahin kommt, hat man immer auch die Krisenfälle, über die man nachdenken muss, aber es brechen sich auch Leute Beine oder Knie oder so. Und das ist dann was anderes noch wieder. Aber hier zu sagen, machen uns alle fit für eine ziemlich anstrengende Welt. So jeder mit seiner Aufgabe. Das Unternehmen und die Menschen und am besten noch die Gesellschaft, über die wir jetzt nicht reden wollen. Aber dass wir das aufgabenteilig machen, im Normalgespräch, das fände ich, wäre mir wichtig.
Ja, gerne. Nur müssen wir das nicht Resilienz nennen.
Nennen wir es, wie du willst, aber die Frage ist sozusagen, wir müssen es irgendwie nennen. Und
Ja, okay.
Stressprävention
Aber
kann man es auch nennen, ist mir recht.
Medsamkeit hattest du vorhin schon reingeworfen. Also alles
Sorry,
liegt ja parallel.
das klingt mir aber alles zu defizitorientiert. Mittlerweile stelle ich mir die Frage, welche gute Tat denn nicht unter die Krakenarme des Resilienztrainings fällt. Also das scheint ja mittlerweile alles zu sein. Ja, sowohl die Betriebssportgruppe als auch vegetarisches Essen in der Kantine, Klammer auf, nicht Pflicht für alle, aber wenigstens als Angebot, Klammer zu, und so weiter und so weiter. Dann frage ich mich langsam, was ist denn nicht Resilienztraining? Resilienz kommt aus der Traumata-Behandlung. Das heißt, wir haben es mit Menschen zu tun, die schwerste Eindrücke hinter sich haben und die werden jetzt versucht, wieder halbwegs aufgerichtet durchs Leben zu laufen. Das ist Resilienztraining ursprünglich. Und jetzt wird das gekapert und herauskommt, alles, was halbwegs gut ist für die Organisation, für die Teams und für die einzelnen Menschen, das buchen wir mal unter Resilienztraining, um fit for future zu sein. Das war keine Zeitschriftenwerbung.
Nee, aber das wäre ein schöner Name, weil im Prinzip geht es ja immer darum, dass wir morgen besser gestalten, als heute
Ja,
ist. So, und wenn
genau.
wir das über die Unternehmenskultur hinkriegen, oder wenn wir es hinkriegen über die Strukturen im Unternehmen, wenn wir es hinkriegen über die individuelle Vorsorgeleistung, sind wir ganz d'accord. Und ich bin auch kein, ich habe den Begriff, wenn ich also den Begriff Resilienz quasi markenrechtlich verteidigen müsste, wäre ich jetzt ganz auf der Zinne, weil da würde ich jetzt Geld mit verdienen. Darum geht es mir aber gar nicht. Ich nenne es auch gerne was anderes, wenn es hilft, das so verständlich zu machen. Wenn
Ja.
man weiß, was gemeint ist, dann bin ich für den Begriff. Wenn das verwirrt, dann bin ich gegen den Begriff. Weil am Ende sollen
Genau.
Leute verstehen, da ist was. Und beim Wort psychische Gesundheit kriegen sie alle mal hektische Angstanfälle, weil sie denken, sie müssen jetzt irgendwie so. Und darum geht es ja gar nicht. Es geht ja, dass jeder einzelne Mensch ein anstrengendes Leben führt. Und es ist mir egal, ob das ein Manager ist, oder ob das jemand ist, der an der Kasse sitzt oder die Amazon-Pakete ausfährt. Wir haben alle ein anstrengendes Leben als Erwachsene. Und das ist auch nicht diese Zeit, in der wir leben, das war immer schon anstrengend, erwachsen zu sein. Das Kind übrigens auch. So, und das ist auch nicht schlimm, dass man sich anstrengen muss. Es ist auch nicht schlimm, dass das Leben was von einem will. Aber die Frage ist, gehe ich vor die Hunde oder finde ich einen Weg, um gut durchs Leben zu kommen? Und wenn ich einen Weg
Richtig.
finde, gutes Leben zu kommen, ist das ein wunderbarer Bausteinkasten, mit dem man arbeiten kann, den man auch gezielt und systematisch einsetzen kann in Krisenfällen und in Sonderfällen und wo man auch sagen kann, jeder muss ein bisschen organisiert drüber nachdenken und nicht nur ein Gefühl von mir soll es besser gehen, sondern es auch systematisch zu tun. Das ist beim Sport ja auch nicht anders. Ich trainiere ja auch nicht irgendwie, sondern schon mal Zirkeltraining ist das beste Beispiel für organisierte Vorsorgearbeit.
So, und dann nennen wir es meinetwegen mit dem englischen Begriff Readiness Training oder was auch immer. Für mich ist, nochmal, damit hatte ich ja als Anne, die mich vor gefühlt 20 Minuten fragte, nach meinen Hauptkritikpunkten, nämlich die Ursprung aus der Traumata-Behandlung und die Frage, inwieweit man das übertragen kann. Und das, was du, Dennis, ausgeführt hast, das beobachte ich auch, dass nämlich unter dem Begriff Resilienztraining mittlerweile alles rumkreucht und fleucht, was nur ein bisschen damit zu tun hat, zu unterstützen, zu heilen. Und jetzt kommt sowas wie Selbstorganisation, sowas wie Achtsamkeit, sowas wie Fit for XYZ, was immer das dann da sein mag. Und jetzt ist dieser Begriff Resilienz mal gerade ein Modebegriff. Nur er hat sich von dem ursprünglichen Anlass und auch von dem ursprünglichen Tun, Stichwort traumatisierte Menschen, meilenweit entfernt. Dann können wir ihn so nennen. Nur den Begriff dürfen wir nicht ernst nehmen, sondern was gemacht wird auf der personalen Ebene ist, wir machen die Leute fit für eine Arbeit. Nämlich für die Arbeit, für die sie 40 oder mehr oder weniger Stunden pro Woche bei einem Unternehmen jeden Tag dorthin kommen und diese Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen bewirken. Ja, gut. Dann nennen wir es auch nächstens XYZ-Training, dann haben wir wenigstens nicht den Streit um Begriffe oder Fit for XYZ.
Fit for
Ja.
Leadership, fit for Change.
Ja, aber ich meine, das ist ja, es taucht in der englischsprachigen Literatur mittlerweile wirklich der Begriff Readiness Trainings auf. Mich würde nicht wundern, wenn wir in 3 bis 4 Jahren hier hocken und uns über diesen Begriff Gedanken machen und ich dann eröffne mit den Worten, mir ist unklar, wo der Unterschied zu Coaching, Selbstorganisation, Achtsamkeit, Resilienz ist. Ich
Ja, bin ja
so.
Sprachwissenschaftler, ich diskutiere gerne über Sprache mit dir, aber du hast natürlich recht, dass das nicht wirklich weiterführt. Also
Ja,
wir
das
müssen das
führt
Ding.
nicht weiter. Also genau. Die Inhalte sind das maßgeblich. Und das ist wirklich, die Leute bereit zu machen für. Ja, und da sind wir uns ganz schnell einig. Erstens müssen die Menschen bereit gemacht werden für. Jetzt kommen immer Punkt, Punkt, Punkt. Das nennt man dann anderweitig auch Personalentwicklung übrigens. Und zweitens muss, ne, wieder mein Lieblingsthema, die Organisation auch die entsprechenden Kulturen, Strukturen, Strategien bereitstellen, damit das fruchten kann. Gut,
So, und jetzt.
dann sind wir uns da ganz, ganz schnell einig. Ja, der Begriff, sorry, ist Schall und Rauch.
Wieso meine ich andere auch?
Ja, das sind Modebegriffe und es ist ja überhaupt nicht schlimm, jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf zu jagen, dann hat der Metzger wenigstens was zu verkaufen.
Es sei denn, du bist Vegetarier und willst das Ding gar nicht haben.
Und wenn die
Ja,
Sau
wenn.
gestresst ist, schmeckt es auch nicht lecker. So,
Ja,
also
und die
ich versuche.
Vegetarier fressen der Sau ja vorher das Futter weg.
Annelie, fang uns wieder ein. Hast du schon dreimal
So,
versucht?
soll ich die Säue jetzt einfangen? Nein, Entschuldigung, das war jetzt eine falsche Analogie.
Nein,
Ich
alles gut.
höre ja immer zu und genieße es auch und und dann habe ich parallel immer das, was wir von Flow alles so anzubieten haben. Und dann habe ich so ein ruhiges Gefühl in mir. Das habe ich jetzt auch, dass wir tatsächlich auch für das Individuum ja gute Möglichkeiten haben, uns ranzurobben an die Themen, die wichtig sind. Du hattest genannt Verantwortung, du hattest genannt auch mal durchsetzen, du hattest genannt gestalten, du hattest genannt die eigene Persönlichkeit finden. Dafür haben wir Tools. Wir haben Tools, die Frank angesprochen hat, um die Organisation unter die Lupe zu nehmen. Wir begleiten das alles. Ich denke gerade an den Teamworkshop, den ich vor nicht wenigen Wochen begleitet habe und da ist im Grunde ganz viel von dem passiert, was ihr angesprochen habt.
Und wir
Und
haben Tools, dass Führungskräfte
ja.
in diesem Spannungsfeld aus Organisation und Person oder Personen auch so führen, dass die Leute nicht verbogen werden.
Und das hat ganz viel mit diesem anders ist anders und nicht besser zu tun, dass wir tatsächlich unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Persönlichkeiten und Neigungen aufeinandertreffen. Und das sind Aushandlungsprozesse, die aber nur dann gelingen, wenn es mir nicht egal ist, mit wem ich es zu tun habe. Und das dürfte sowieso nicht sein.
Ich glaube, das reicht.
Schade, sonst
Annelie.
hätte ich noch, schade, sonst hätte ich noch den Modebegriff nachhaltig ins Wasser.
Ja, du, wir brauchen ja noch
Aber
einen
das lassen
Podcast,
wir
Frank.
lieber, oder?
In 3 Monaten ist es wieder soweit.
Okay,
Dann
gut.
sehen wir uns mit wem auch immer hier oder hören uns. Wir
Und
finden noch schon so ein paar Säue, die wir dann noch podcasten können.
nachhaltige Resilienz kommt, Frank. Wir
Na,
verabreden uns
oh,
gleich wieder.
Achtung,
Sehr
oh.
gut,
So, jetzt drücke ich die
meine
Stopptaste, glaube ich.
Damen. Den Begriff lassen wir uns
Das
schützen.
lassen wir jetzt dann, genau. Gut, habt ihr noch ein Abschlussstatement irgendwie? Wollt ihr noch irgendeine letzte Botschaft senden?
Nee, ich fand das mit dem nachhaltigen Resilienztraining einen guten Abschluss.
Okay,
Fit
das
für
ist
nachhaltiges
der
Resilienztraining.
Cliffhanger
Fit für
für.
nachhaltige Resilienz. By
Geht.
organizational change.
Genau,
Wunderbar.
machst du den Homepage-Auftritt dafür, Frank, oder?
Ja, wir suchen erst noch mal irgendein Akronym dafür.
Genau, wir müssen noch mit Dieter reden, ob wir das als Produkt aufnehmen.
Genau.
Genau. Dann vielen Dank euch beiden.
Ganz
War
herzlichen
nett
Dank für
mit
die
euch.
Einladung.
Und
Ja.
auf einen nächsten Podcast.
Genau.
Tschüss.
Dann
Bis dann.
tschüss. Tschüss.